Bei der Rückkehr von Long Island standen sie hinter ihren Schilden, statt aufgebahrt auf ihnen zu liegen, wie man so sagt. John Wayne und Hull & Condenser hatten in den Einzeln zusammen nur 5 Spiele abgeben müssen. Die A-Doppel hatten einem Action-Painting geglichen und die B-Mannschaften, besonders die der Damen, hatten sich selbst übertroffen. Die Trainerschaft der Kader der PWTA hatten ein echt albernes Lied singen müssen. Coll und Troeltsch hatten nicht gewonnen und, so unglaublich es klingt, Teddy Schacht hatte in 3 Sätzen gegen seinen Gegenspieler verloren, den gedrungenen Spin-Doktor, obwohl der Junge immer, wenn's brenzlig wurde, mit den Nerven zu Fuß war. Die Tatsache, dass das Schacht ziemlich kalt ließ, wurde von den Trainern zur Kenntnis genommen. Im U18A-Doppel Nummer 2 liefen Schacht und ein bemerkenswert energiegeladener Jim Troeltsch aber zu großer Form auf. Zur allgemeinen Freude verschwand Troeltschs abgeschaltetes Mikrofon auf geheimnisvolle
Weise aus seiner Tennistasche, während er nach dem Doppel duschte. Pemulis storchiger, angespannter, beidhändig schlagender Vor- und Rückhandgegner hatte im 2. Satz seltsam lethargisch und dann richtig desorientiert gewirkt. Nachdem Pemulis den 1. Satz im Tiebreak verloren hatte, nachdem der Junge das Spiel mehrere Minuten lang mit der Behauptung verzögert hatte, die Tennisbälle seien viel zu schön zum Draufschlagen, hatten PWTA-Trainer ihn behutsam vom Court geführt. Und der PMster hatte ein SOS bekommen, was im Argot des Juniorenzirkus für Sieg ohne Spiel steht. Dass Pemulis danach nicht herumgelaufen war und sich vor den ETA-Damen mit seinem Sieg gebrüstet hatte, fiel nur Hull und ATX Ford auf. Schacht hatte zu starke Knieschmerzen, um überhaupt etwas zu merken. Und Stitt ließ den dicken und dunkelroten Knie durch Barry Lowe was initiieren, sodass Schacht die Augen verdrehte. In der Ringelpizzeria nach der Begegnung aß Pemulis nicht angetretener Gegner dann ohne Besteck vom Vorspeisenbuffet, einmal sogar ohne Hände, zog eine Disco-Nummer ab, als gar keine Musik lief, und schließlich hörte man, wie er der Frau des Rektors von Port Washington mitteilte, er habe es ihr schon immer von hinten besorgen wollen. Pemulis war schwer damit beschäftigt, vor sich hinzupfeifen und unschuldig an der Fertigdecke zu starren. Der Bus für die U18-Kader war warm und über den Sitzen gab es kleine Lichtdüsen, die man zum Hausaufgabenmachen ein- oder zum Schlafen ausschalten konnte. Troeltsch, dessen linkes Auge von einem ominösen Nystagmus befallen war, mimte eine Zusammenfassung der Höhepunkte des Turniers für ein zahlendes Publikum und sprach im vollen Ernst in seine Faust. Stockhausen vom C-Kader mimte einen Opernsänger. Hull und Tal Paul Shaw lasen SAT-Prüfungshandbücher. Gut ein Viertel des Busses unterstrichen für Flotman, Chavaf oder Thorpe mit gelben Markerpassagen in E.A. Abbotts an der ETA unvermeidlichen Roman Flächenland. Eine langgestreckte Dunkelheit mit unterschiedlichen Konturen schmolz vorbei und an den Abfahrten langer Finger hoher Interstate-Lampen die dreckig aussehende Natriumlichtkegel warfen. Das grässliche Natriumlicht machte Mario in Cadenza froh, drinnen in seinem kleinen weißen Lichtkegel zu sitzen. Er saß neben K.D. Coll, der geistig eher träge war, besonders nach einer schweren Niederlage. Und die beiden
spielten gut 200 Kilometer weit Schere, Stein, Papier, sagten kein Wort, ganz vertieft in den Versuch, in den Formenwahlrhythmen des anderen ein Muster zu erkennen, das es nach beider Resümee nicht gab. Zwei oder drei Oberstufenschüler aus Levi Richardson O'Byrne Chavas Lit der Disziplin waren über Goncharovs Oblomov zusammengesackt und sahen echt unglücklich aus. Charles Tavis saß weit hinten neben John Wayne, strahlte und redete ununterbrochen mit unterdrückter Stimme auf Wayne ein, während der Kanadier aus dem Fenster starrte. De Lint saß einen Bus weiter hinten bei den unter 16-Jährigen. Er hatte Stais und Cornspan die Ärsche aufgerissen, weil die ihr Doppel praktisch verschenkt hatten. Der Bus war stittlos. Stitt fand immer eine geheimnisvolle private Rückfahrgelegenheit und tauchte dann mit Delint und detaillierten Zusammenfassungen all dessen, was am Vortag schiefgegangen war, beim Morgentraining auf. Wenn sie irgendwo gesiegt hatten, war er besonders schrill, hartnäckig und negativ. Schacht kränkte im Sitzen nach Backbord und reagierte nicht einmal, wenn man ihm mit der Hand vor dem Gesicht herumwedelte. Und Exford und Struck zogen Barry Loach auf. Ihre Knie fühlten sich auch schon ganz komisch an. Die Gepäckablagen über allen Köpfen quollen vor Griffen und hüllenlosen Seiten über und Linimente und Benzoin-Tinktur waren ausgeteilt und freigebig aufgetragen worden, sodass komplexe Duftmischungen die warme Luft durchzogen. Alle waren auf angenehme Weise müde. Das Gemeinschaftsgefühl der Heimfahrt wurde nur von der Tatsache getrübt, dass hinten im Bus jemand ein in Fraktur geschriebenes Flugblatt herumgehen ließ, das demjenigen Manne das Königreich des prähistorischen England verhieß, der es vermöchte, Keith Freer aus Bernadette Longley zu ziehen. Als sie im September mit dem Bus zu den East Coast Clays nach Providence gefahren waren, war Freer von Prorektorin Mary Esther Toad entdeckt worden, als er in der letzten Sitzreihe unter einer Adidas-Decke die arme Bernadette Longley gerade mehr oder weniger nagelte. Und das hatte eine hässliche Szene gegeben, denn es gab in der Hausordnung einige strikte Gesetze, die unter den Augen des Personals schlichtweg nicht zu übertreten waren. Keith Freer schlief tief und fest, als das Flugblatt durch die Sitzreihen wanderte, Bernadette Longley jedoch nicht. Und als das Blatt die vordere Bushälfte erreichte, wo seit September alle
Schülerinnen zu sitzen hatten, verbarg sie das Gesicht in den Händen und errötete bis in den hübschen Nacken. Und ihre Doppelpartnerin
Anmerkung 92. Diane Prince aus Perth Amboy, New Jersey.
Kam ganz nach hinten und teilte Jims Truck und Michael Pemulis klar und deutlich mit, dass es in diesem Bus Leute gab, die so unreif waren, dass es wirklich traurig war. Charles Tavis war nicht zu bremsen. Er legte eine Nachahmung von Pierre Trudeau hin, die zu verstehen außer dem Fahrer niemand alt genug war. Und der ganze Mammutreisetrupp, drei Busse stark, musste bei Denny's drüben neben der imperialen Müllentsorgung gegen 0:30 Uhr anhalten, wo sie reinmarschierten und das Mega-Frühstück bestellten.